Ja, herzlichen Dank für den kurzweiligen Vortrag. Ich begrüße Dr. Konrad Grossmann zu unserem zweiten Vortrag für heute mit dem Titel Magellan Grave und die Langsamkeit systemischer Therapie.
Entschuldigung, ich bin gleich weg. Wollen Sie mein Headset oder? Ja.
Ich nutze die Zeit, dich kurz vorzustellen. Du lebst in Oberösterreich, bist promovierter Psychologe, Psychotherapeut, Lehrtherapeut an der Lehranstalt für systemische Familientherapie, Universitätsdozent an der Uni Klagenfurt und Lehrender an der Fachhochschule für Sozialarbeit in Linz. Und er ist Autor vieler Bücher, mehrerer Bücher. Das letzte Buch, Die langsame Paartherapie.
Sie mir nur ein Glas noch?
Ach so. Da hinten.
Okay.
Na, ist schon. Danke. Konrad Grossmann ist für mich sowas wie ein Navigator durch für mich sehr fremde Fachgebiete wie die Neurobiologie, die Synergetik, die Evolutionstheorie. Nun ist Magellan an der Reihe, der portugiesische Seefahrer, der Weltumsegler, der Entdecker. Was es mit Magellan, mit Klaus Grave und mit der Langsamkeit systemischer Therapie auf sich hat und was das alles mit Hoffnung zu tun hat, wird er uns jetzt erzählen. Herzlichen Dank für deinen Vortrag im Voraus.
Gern.
Gut.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, da zu sein. Ein bisschen ein Wechsel der Tonart. Starte mit Albert Camus, nicht der große Repräsentant von Hoffnung, so Sie wissen. Albert Camus schreibt in seinen Tagebüchern, die er Zeit seines Lebens immer wieder fortgeschrieben hat, in den Tagebüchern in seinen letzten Jahren, viel über Tolstoi, schreibt viel über Dostoevsky, das sind meine Helden in der Literatur. Und unter anderem beschreibt er, dass die Gläubigen im alten Russland der Überzeugung waren, dass auf ihrer linken Schulter ein Teufel sitzen würde und auf ihrer rechten ein Engel. Eine Überzeugung, die sie in viel therapeutischen Konzepten wiederfinden, in der doppelten Externalisierung von Arnold Retzer, oder in dieser wunderbaren Technik der Multiple Voices von Peggy Penn und Marilyn Frankfurt. Wenn Sie das übertragen auf das Thema Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, im Kontext von Therapie, könnte man sagen, auf der linken Schulter von Klienten, die in Therapie kommen, sitzt sehr häufig ein relativ großer Teufel, der heißt Skepsis, kann Therapie helfen? Skepsis, gibt es eine Lösung für das Problem, mit dem ich komme? Und es gibt auf der rechten Schulter einen zumindest kleinen Engel, sonst wären sie nicht da, der heißt, es könnte eine Lösung geben, es könnte besser werden, Therapie kann helfen. Und Camus schreibt weiter in seinem Tagebuch, er hat eine Zeit lang die Idee gehabt, über diese Denkfigur ein Theaterstück zu verfassen, hat es dann bleiben lassen, dass dieser Teufel und dieser Engel genährt werden durch das, was Menschen denken und wie sie handeln. Das ist auch, finde ich, ein hochmodernes Konzept. Wenn Sie sich Konstrukte anschauen in der hypnosystemischen Therapie, das hat schon mal gefallen, dann wäre sowas wie eine Problemtrance, eine Möglichkeit, diesen Teufel der Skepsis und der Hoffnungslosigkeit zu nähern und umgekehrt wäre eine Lösungstrance, eine Variante, wie sie sozusagen diesen Engel der Hoffnung stärken. Vera Kuttenreiter und Tomanitz beschreiben das in einem wunderbaren Buch über Paartherapie, die heute schon ein Stück Thema war, mit einer sehr schönen Beschreibung. Sie sagen, Problemzustände werden durch innere und äußere Gespräche aufrechterhalten, chronifiziert. Natürlich werden auch Lösungen durch innere und äußere Gespräche kreiert. Und diese äußeren Gespräche, die im Fokus, lange Zeit im Fokus klassischer systemischer Therapie stehen, sind natürlich Konversationen, die Hoffnung fördern oder auch Skepsis nähern. Es So eine Konversation ist heute schon mal aufgetaucht. Sie erinnern sich von Südhoff mit diesem Beispiel der apokalyptischen Reiter. Man kennt sagen, ein paar Beziehungen gibt es ja nicht nur diese Reiter der Apokalypse, es gibt natürlich auch die Reiter der Erlösung, die ein Stück weit in manchen Paarbeziehungen zum Tragen kommen. Und eine Idee wäre, dass dieser Engel der Hoffnung, dass es Veränderung gibt, dass Veränderung möglich ist, dass eine Besserung oder Auflösung von Leidenszuständen mit Hilfe von Therapie passieren kann. Eine Idee wäre, dass diese Hoffnung genährt wird in der Therapie. In der Regel, das wissen wir aus der Therapieforschung, wird dieser Engel der Hoffnung dann genährt, wenn Klientinnen auf hoffnungsvolle Therapeuten und Therapeutinnen treffen. Man kann sagen, manche Klienten haben einfach Glück, oder Klientinnen, ja, sie treffen auf optimistische Therapeuten, das gibt es. Also die glauben an die Wirkung ihres Tuns, die glauben, dass Lösungen möglich sind, das Leben besser werden kann, solche Dinge. Das ist ein wichtiger Aspekt der vergleichenden Therapieforschung. Aus der Forschung wissen wir, dass Kolleginnen, die gerade ihre Ausbildung beendet haben, genauso wirksam sind wie Kolleginnen und Kollegen, die schon lange, lange Jahre arbeiten. Und wahrscheinlich hat das sehr viel mit diesem Enthusiasmus und mit dieser Hoffnung zu tun, die junge Kolleginnen und Kollegen oder gerade erst Ausgebildete in ihr Arbeiten mit einbringen. Aber meistens ist es so, dass Klienten, Klientinnen, Therapeuten gegenüber sitzen, wo dieser Teufel der Skepsis genauso groß ist wie der Engel der Hoffnung. Da gibt es einen modernen Begriff dafür, den kennen Sie von Arnold Retzer, Veränderungsneutralität. Und dass dem so ist, dass dieser Teufel der Skepsis, ob es besser werden kann, ob Therapie hilft, ob eine Lösung möglich ist, dass der so ausgeprägt ist, hat mit mehrfachen Gründen zu tun. Einer der Gründe ist ein schlicht und einfach persönlicher. Ich glaube, dass viele von uns, viele Therapeutinnen, viele Therapeuten, ein Leidvolles durchlitten haben in ihrem Leben und Leidvolles durchleiden und daher ein Stück sensibilisiert sind auch für diesen Teufel der Skepsis, weil sie ihn gut aus dem eigenen Leben kennen. Das hat natürlich auch eine lichte Seite. Ohne diese Erfahrung wäre es schwer, eine gute Therapeutin zu sein. Ein empirischer Grund ist, dass die Ergebnisse der Psychotherapieforschung eigentlich diesen Teufel der Skepsis genauso nähern wie den Engel der Hoffnung. Wir wissen aus Einzeltherapien, dass etwa ein Drittel aller Klienten in der Einzeltherapie nicht von einer Therapie profitieren. Es kommt zu keiner Veränderung von Leidenszuständen. Im Gegenteil, bei etwa 10-13% aller Klienten verschlimmern sie die Leidenszustände im Kontext der Therapie und da ist es wurscht, welche Art von Therapie sie machen. Sie kennen alle das Dodo-Verdikt der Psychotherapieforschung. Es kann mit jeder Therapieform schlechter gehen. Die Abbruchraten in der Therapie sind extrem hoch. Sie bewegen sich zwischen 20-40% im Rahmen von Einzeltherapie. Und nur dramatischer ist es, wenn Sie auf das Feld der Paartherapie schauen, war heute schon mal Thema. In der Paartherapie ist es so, dass die Abbruchraten sich nach neueren Untersuchungen um die 50% herum bewegen. Das heißt, die meisten oder die Hälfte aller Paare beendet Therapie einmal frühzeitig entgegen der Vereinbarung, die sie zu Beginn getroffen haben. Und ungefähr 51% der Paare, die Paartherapie in Anspruch nehmen, denen geht es nach der Therapie nicht besser als vorher. 49% profitieren, das sind sozusagen meta-analytische Ergebnisse, aber sie profitieren auch nur in begrenztem Maß. Wir wissen zum Beispiel, dass so Bereiche in der Partnerschaft, die da heißen Kindererziehung, ein häufiges Konfliktthema, oder auch Sexualität und Intimität, die Bereiche sind, die in einer Paarbeziehung in der Regel als letzte heilen, wenn es denn zur Heilung kommt. Ja, andere Gründe für diese starke Verbundenheit vieler Therapeutinnen, mich eingeschlossen, mit diesem Teufel der Skepsis wäre eigentlich die Grundannahmen der systemischen Theorie. Sie alle kennen dieses wunderbare Rätsel, das Kurt Ludewig formuliert hat, dieser Koan der systemischen Therapie, finde ich bis heute absolut faszinierend, handle wirksam, ohne zu wissen, wie und was dein Handeln bewirkt. Ja, wunderbar. Ein weiterer Hintergrund für diese Nahrung, die dieser Teufel erfährt, ist, dass viele, viele Klienten in sehr dysfunktionalen Lebensumständen leben. Ernst Gehmacher hat das eben in der Früh ausgeführt, sie verfügen über wenig soziales und über wenig ökonomisches Kapital und Armut und Leidenszustände korrelieren in einem ganz hohen Maß. Gut. Viele Therapeuten wissen um die Verwundbarkeit von Klienten. Das ist ein Motiv, das heute schon aufgetaucht ist, mit der biografischen Determiniertheit von Leidenszuständen. Und sie wissen darum, dass Leidenszustände grundsätzlich einmal, oder wir nehmen es einmal systemtheoretisch so an, funktionale Lösungsversuche sind von Klienten für Schweres oder Schwieriges in ihrem Leben. Und diese Lösungsversuche tendieren zur Selbstorganisation. Das, was sie als erfolgreich erwiesen hat, um was abzuwehren, um was zu bewältigen, wenn es nur so symptomatisch und langfristig leidvoll ist, hat einmal die Tendenz zur Selbstorganisation im Sinne von, es schafft sich die eigenen Auftrittsbedingungen und es bahnt sich als neuronales Netzwerk. Und mit jeder Wiederholung bahnt es sich ein Stück mehr, so wie wenn sie in der Früh eine Skitour machen und die erste Spur hinaufziehen ins Todergebirg, dann ist die Spur diejenige, der die meisten folgen werden und der sie wahrscheinlich, wenn sie diesen Berg wieder gehen, erneut als selbst folgen werden. In der Pest, wieder Albert Camus, ein wunderbarer Roman, der davon handelt, dass eine algerische Stadt vom Pestvirus ergriffen wird. Camus hat das in den 40er Jahren geschrieben, in Analogie zur Besetzung von Frankreich durch die deutschen Truppen. In der Pest gibt es ein Ort Happy End am Schluss, in dem Sinn, dass der Pestvirus die Stadt sozusagen verlässt und der Protagonist dieses Romans, der Arzt Rieu, vielleicht haben Sie das Buch gelesen, ist am Schluss sozusagen der Einzige, der darum weiß, dass dieser Pestvirus ja nur schläft und jederzeit wiederkommen kann. Und wenn Sie Therapiegeschichten anschauen, dann werden Sie oft diese Erfahrung haben, dass Klienten in vielen Fällen in veränderter Form, mit veränderter Thematik erneut Therapie aufsuchen. Gut. Lösungen, also eigentlich der Gegenstand von Psychotherapie. So der englische Evolutionstheoretiker Richard Dawkins, sind Gipfel eines Unwahrscheinlichkeitsgebirges. Gut, jetzt würde ich gern Sie um ein kleines Gedankenexperiment bitten. Das startet mit einer Skalierung. Sie sind da alle hochvertraut, Profis im Skalieren. Vor kurzem eine sehr liebe Untersuchung darüber gelesen, dass offensichtlich Frauen und Männer unterschiedlich auf Skalierung reagieren. Männer mögen sowas, sage ich jetzt gleich, denen machen sie ja Freude mit Skalierung. Und Frauen sind da ein Stück skeptisch, weil es die affektive Komponente ihrer Erfahrung wenig abbildet. Also für die Frauen, die bitte ich sie jetzt so zu tun, als wären sie Männer, dann geht das leichter. Also, die Skalierungsfrage, Sie kennen das, wenn Sie skalieren, dann bauen Sie da ein bisschen so ein Drama um und um auf, damit Sie Leute irgendwie gewinnen für diese Idee, skalieren. Die Skalierung, um die ich Sie bitte, wäre, dass Sie auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 sozusagen ganz nah bei diesem Engel der Hoffnung in Bezug auf Ihre therapeutische Profession wäre, und eins wäre ganz nah bei diesem Teufel der Skepsis. Ja? Dass Sie einschätzen würden, so im Sinn eines Durchschnittswerts, wo Sie sich auf dieser Skala in Ihrer therapeutischen Arbeit im Augenblick bewegen. Sie müssen es jetzt nicht durch Zuruf veröffentlichen.
Genau.
Und an diese Skalierung, die bitte ich Sie, Sie zu merken, wir brauchen das als Evaluierungsinstrument für diesen Vortrag. An diese Skalierung bitte ich Sie, eine kleine Veränderungsfrage anzuschließen. Eine ganz einfache Frage, die schönste Frage der systemischen Therapie aus meiner Sicht. Karl Thom natürlich. Was wäre, wenn, heißt die Frage. Und die Frage wird genau, was wäre, wenn, Karl Thom stimmt nicht ganz. Eigentlich ist die Frage von John Lennon erfunden worden, vor vielen Jahren, nachdem die Beatles, Sie wissen, zerbrochen sind, aufgrund der schlechten Einflussnahme von Yoko Ono. Und dann entstand dieses wunderbare Lied Imagine, ja, und Karl Thom hat es dann verwendet. Nein, weiß ich nicht. Okay. Also, was wäre, wenn dieser Wert, den Sie da für sich konstatieren, einen halben Punkt, sagen wir mal, möglichst klein, höher wäre, in Richtung Engel der Hoffnung? Genau. Und vielleicht können Sie kurz in so ein Gedankenexperiment eintauchen, im Sinn von, wie würde ich das selber als Therapeutin oder Therapeut merken, dass dem so wäre? Und wie würden das meine Klienten merken? Sei es in meinen Fragen oder in meinen Aussagen oder Einschätzungen, um die mir Klienten bitten. Oder in meiner Mimik oder in meiner Form von Kreativität, mit der ich arbeite. Oder in meinen Therapiekontrakten oder Ähnlichem. Ja. Und Sie könnten dann den Zeitpfeil umdrehen, nicht Richtung Zukunft und Entwicklung, sondern in Richtung Vergangenheit. Und so auf eine innere, kurze Reise gehen, im Sinne von ein Stückchen nachschauen, nachspüren, nachdenken, welche Personen im Laufe ihrer Ausbildung als Therapeutin oder Therapeut oder im Laufe ihrer Praxisjahre, die sie hinter sich haben, welche Theoretiker, welche Praktikerinnen da eigentlich diesen Engel der Hoffnung genährt haben und wodurch. Oder Sie könnten weiter zurückreisen in der Zeit, in Richtung eigener familiärer Herkunftsfamilie und da ein Stückchen auf die Suche gehen, wer da die Menschen waren, die diesen Keim von Zuversicht und Hoffnung in ihnen aktiviert haben. Und da gab es so spannende Fragen im Sinn von, woran habe ich gemerkt am Leben dieser Menschen, dass Hoffnung ein zentraler Wert ist. Gut. Ich nutze das gleich, weil ich Ihnen ein bisschen die Menschen vorstellen möchte, die in meinem therapeutischen Leben zur Hoffnung beigetragen haben. Und jetzt komme ich eigentlich auf den Titel dieses Vortrags, unter anderem auf den Herrn Magellan und dann auf den Herrn Grave. Aber es ist wie bei jeder Transübung, Sie nutzen das, was Sie sagen, eigentlich nur so als Hintergrundmelodie für die eigene Reise, die Klientinnen machen. Und während ich Ihnen erzähle von all diesen Menschen, kann es sein, dass in Ihnen, in Ihren Köpfen, in Ihren Herzen sozusagen eine eigene Reise zu diesen Quellen der Hoffnung stattfindet. Schauen wir mal. In meinem Verständnis sind Therapiegespräche sowas wie Wanderungen durch eine Landschaft. Eine Tal- und Hügellandschaft. Günter Schiebeck nennt es die Potenziallandschaft. Und seine Idee ist, dass die Täler für einzelne Potenziale stehen, für einzelne Fühl-, Denk-, Verhaltensmuster. Und die Konzeption dahinter wäre, dass Therapie ein Projekt ist, ein Unternehmen ist, des Therapiesystems, wo wir als Therapeutinnen, Therapeuten versuchen, mit Klienten, Klientinnen gemeinsam aus diesem, sagen wir mal, primär problemassoziierten Tal, aus einem Leidenszustand, einer Zwangsstörung, einer Angststörung, einem partnerschaftlichen Konflikt, was auch immer, in ein anderes Tal, in ein Tal der Lösung, das wäre dieses kleine Tal, das sie da abbildet, hinüber zu gelangen. Ja, das wäre so sowas wie eine Reise, die sie mit Klienten unternehmen. Und eine mögliche, könnte man sagen, Choreografierung dieser Reise in jedem einzelnen Gespräch, auch im Gesamtprozess der Therapie, könnte sein, dass zum Beispiel in einem Therapiegespräch nach einer Art Anfangsphase, die zum Beispiel Jeffrey Zeig, den kennen Sie wahrscheinlich aus dem hypnosystemischen Zusammenhang, einer Zeit, die er als Setup, als Vorbereitungsstartphase umschreibt, wo es darum geht, emotional an Klienten anzuschließen, wo es darum geht, Sinnthemen einzugrenzen, wo es darum geht, einen Fokus zu bekommen, ein Ziel zu definieren, dass wir eintauchen in dieses Tal der Not oder des Leidenszustandes im Sinne einer sogenannten Problemaktualisierung. Problemaktualisierung heißt, bringe das Thema, den Leidenszustand, die Not ins Hier und Jetzt des Therapiegesprächs. Aus verschiedenen Gründen ist es wichtig, zum einen, weil Zeugenschaft für die Not unserer Klienten sehr wichtig ist, zum anderen, weil es für unser Verstehen extrem wichtig ist, zum anderen, weil es die Bewegungsenergie liefert, die wir für Veränderung brauchen, dass dann so eine Aktualisierung, an so ein Eintauchen, Mnuchin hätte es nur damals Enactment genannt, ein Stück wieder heraustreten aus der Talsohle passiert, Problemdissoziation im Sinn von Klienten dabei helfen, Abstand zum Problem zu gewinnen, eine Metaperspektive, eine auktoriale Erzählperspektive, wenn man es narrativ formuliert, und dass nach diesem Abstand gewinnen, nach dieser Dissoziation sowas passiert wie ein Versuch des Übergangs. Ein Problemlösungsübergang, ein Eintauchen in eine alternative Geschichte, ein Assoziieren mit einem lösungsassoziierten Tal. In der Beschreibung von Arnold Retzer finden Sie dafür einen wunderschönen Begriff, den möchte ich gleich da hervorheben, den Begriff der Passage. Passagen wären sozusagen in meinem Verständnis sowas wie Verbindungsgänge zwischen diesem Tal des Problems und dem Tal der Lösung. Und was mir Hoffnung gibt in der Therapie, ist, dass ich auf Menschen zurückgreifen kann, die Spezialisten sind für Passagen. Einer dieser Spezialisten, von denen möchte ich Ihnen jetzt erzählen. Und während ich das tue, bitte ich Sie, dass Sie kurz auf diese Leinwand blicken. Wir machen also eine Art Abwandlung dieser Videoscreen-Technik. Eine Mühlviertler-Variante davon. Sie sehen auf dieser Leinwand Südamerika. Ja? Okay, gut. Das ist die Hintergrundkarte, um Ihnen von Magellan zu erzählen, genau. Magellan, bekannt für die erste Weltumsegelung, 1519 bis 1521. Ich erzähle ein bisschen was zu dieser fantastischen Persönlichkeit, weil ich die Idee habe, Hoffnung in der Therapie hat mit dem Magellan in uns zu tun. Magellan war ursprünglich ein Soldat in portugiesischen Diensten. Ich kann das Portugiesisch schlecht aussprechen, ich kann auch Spanisch nicht, es ist eh wurscht, stellen Sie es einfach Portugiesisch vor. Kam zurück aus Indien, wo er seinen Dienst geleistet hat, versuchte den portugiesischen König da irgendwie zu überzeugen, diese geplante Weltumsegelung zu finanzieren, ist damit gescheitert, ist wie andere Entdecker zu dieser Zeit auch übergewechselt zu den Spaniern, hat den spanischen König gewonnen dafür, für diese Idee. Weltumsegelung war gut. Ja, natürlich waren da wirtschaftliche Interessen dahinter. Spanien wollte Zugang zu den Gewürzinseln und der einzige Zugang, der quasi nicht über portugiesisches Territorium geführt hätte, das war der Weg nach Westen, ja, also über Amerika, das damals erst relativ frisch entdeckt war. Kolumbus hat ja bis zum Ende geglaubt, Amerika sei ein Vorposten, ein Teil Asiens und hat das bis zu seinem Grab hin behauptet. Aber andere spätere Forscher waren natürlich klar, Amerika ist ein eigener Kontinent. Interessanterweise benannt nach Amerigo Vespucci, einem italienischen Reisenden, der im Nebenberuf Zauberer und Zuhälter war. Also gut, Magellan gewinnt den spanischen König für dieses Projekt und dann macht er sich auf die Reise unter schlechten Bedingungen, muss man sagen, 5 Schiffe, nur eine spanische Mannschaft, spanische Schiffskapitäne, die alle nicht sehr begeistert waren, da unter einem Portugiesen auf See zu gehen. Sie kommen, jetzt haben Sie die Karte vor Augen, sie kommen nach Südamerika und es gab damals das Gerücht, es gäbe eine Passage, und zwar über den Rio de la Plata, da war die Annahme, das wäre kein Fluss, sondern ein Meeresarm, der ist ungefähr auf 35 Grad südlicher Breite, falls Sie sehen. Und die reisen diesen Fluss hinauf, hoch euphorisch, weil sie wissen, in wenigen Tagen ist quasi Asien erreicht und scheitern, weil klar wird, das ist ein Süßwasserfluss, das ist keine Meeresverbindung. Und in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr muss man direkt sagen, suchen sie jede Bucht ab entlang der südamerikanischen Küste mit großen, wirklich Durchstrecken dazwischen, weil das Eis vom Südpol her die Fahrt erschwert, weil eisige Winde wehen. Es kommt zu einer Meuterei, zu Skorbut, alle Dramatiken, die Sie sich nur vorstellen können. Die Mannschaft will schon umkehren, aber Magellan setzt seinen Willen durch und landet letztendlich bei einer Bucht, die dann benannt ist als die Bucht der 11.000 Jungfrauen. Es war der heilige Tag der 11.000 Jungfrauen, dadurch fragen Sie mich nicht, was das für ein Tag ist, ich weiß es nicht. Okay, und dann schickt Magellan zwei Schiffe da in diese Meeresöffnung, die sie da auftut, und wie sie herausstellt, das ist dieser Übergang. Es ist die später noch ihm benannte Magellanstraße. Stellen wir das wunderschön vor, diese Schiffe, die da durch Sturm und Eis durch diese Passage ziehen. Am Südufer, da im Feuerland, brennen die Feuer, der Feuerland-Indianer. Ja, wunderbar. Und nach 3 Wochen erreichen sie dann das Kap der Hoffnung, so ist es genannt, und kommen in den stillen Ozean. Die Geschichte erzähle ich jetzt nicht weiter, weil sie geht schlecht aus. Sie wissen das wahrscheinlich, 2, 3 Mann von dieser Riesenexpedition haben überlebt, sind heil nach Hause gekommen. Der Herr Magellan selber wurde verspeist. Es ist kein sehr Happy End, aber deswegen erzähle ich ja nur diesen Teil, der mit der Passage zu tun hat. Okay, aber was lässt sich, 10 Minuten, dann beschleunige, was lässt sich lernen? Lernen lässt sie, dass Therapeutinnen und Therapeuten, die mit hoher Ausdauer, mit hoher Konzentration, mit hoher Achtsamkeit die Küste entlangfahren, auskundschaften, wo es an Übergänge vom Tal des Problems zum Tal der Lösung hochwahrscheinlich Erfolg haben. Das ist doch ein hoffnungsgebender Moment. Egal welche Stürme, er ist, was er immer der Ihnen entgegenkommt, es kann gelingen. Ja, was tun, nachdem Sie die Passage durchfahren haben? Das bringt mich jetzt zu einem zweiten Hoffnungsträger, Klaus Grabe. Klaus Grabe kennen Sie alle wahrscheinlich durch seine Auseinandersetzung mit der therapeutischen Wirkforschung und Sie kennen ihn wahrscheinlich aus seinem letzten Buch Vor seinem Tod, der Neuropsychotherapie. Klaus Grabe formuliert, die wichtigste Aufgabe von Therapeutinnen ist es, Lösungen zu aktivieren und zu bahnen. Das ist einer der hoffnungsvollsten Sätze, die ich kenne in der Psychotherapie. Wie tun Sie das? Ich würde Ihnen das gerne an einem Beispiel verdeutlichen. Angenommen, Sie arbeiten mit einem Klienten an einem so wunderbaren Thema wie Feindschaft zu sich selbst. Ja? Feindschaft zu sich selbst, ein Klassiker in der Psychotherapie wäre das tiefe Tal, und Freundschaft zu sich selbst wäre das Tal der Lösung. So ähnlich wie Humphrey Bogart? Ja? Okay. Ja. Und da hinten klimpert jetzt As Time Goes By. Ja? Okay. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zu sich selbst. Na, okay. Welche Fragen würden Sie diesem Klienten im Sinne von Lösungsaktivierung und Bahnung und Vermittlung von Hoffnung stellen? Also die Idee war, dieses Tal aktivieren, dieses Tal bahnen. Das wären so Fragen wie, ja, und woran genau würde sich Ihre größere Freundschaft mit sich selbst denn zeigen? Und wer darf die merken? Und wie darf sie sie auswirken? Und wie darf sie die spüren? Und wie darf sie reinschauen? Ja, und wie darf die schmecken? Und wie darf die riechen? Und wo ist sie schon vorgekommen? Und wo noch würde sie vorkommen? Und was wäre eine bildhafte, metaphorische Analogie für mehr Freundschaft mit sich selbst? Und wenn du sie im Hier und Jetzt spüren könntest, wie darfst du da sitzen? Ja? Wunderbare Fragen, die sich stellen, die eigentlich die Herzaufgabe einer Therapiestunde sind. Jetzt schaue ich, dass ich mein Tempo zulege. 5 Minuten. 5 Minuten, eine wunderbare Gelegenheit, Ihnen von einem weiteren Hoffnungsträger zu erzählen, Leo Tolstoi. Genau. Standardwerk der systemischen Langzeittherapie, Krieg und Frieden. Ein kurzes Zitat aus Seite 1466, genau. Eine Herzenswunde, sagt Tolstoi, heilt, so seltsam es scheinen mag, auf ganz dieselbe Art und Weise wie eine körperliche. Nachdem sie in der Tiefe vernarbt ist und die Ränder sich scheinbar geschlossen haben, heilt sie allein durch die von innen hervorquellende Lebenskraft. Was Hoffnung gibt, ist die systemtheoretische Annahme der Immanenz von Lösungen in Systemen. Sie können jetzt dazuhängen, die Schäser oder Inserkin Berg oder Milton Erickson. Oder Sie können dazuhängen eine wunderbare Aussage von zwei narrativen Kollegen aus Kalifornien. Therapie ist eine Archäologie von Hoffnung. Und wir sind sowas wie gemeinsam mit Klienten grabende Archäologinnen, Archäologen, die das freilegen, was ohnehin schon vorhanden ist. Die letzten 5 Minuten widme ich ganz schnell der Langsamkeit. Ich bitte Sie nur einmal, mit mir kurz nach Südamerika zu reisen, diesmal mit einem anderen Schiff in einem anderen Jahrhundert, und zwar mit der Beagle. Die Beagle ist bekannt. Yes, die Beagle war jenes Schiff, mit dem Charles Darwin unterwegs war. Ja, 5 Jahre lang, stelle ich mir ziemlich zart vor. Und auf Darwin geht eine zentrale Idee zurück. Die zentrale Idee ist, die wesentlichen Lösungen des Lebens, ob das die Fähigkeit zu sehen ist oder die Fähigkeit, einen Neokortex auszubilden oder zu fliegen oder was auch immer, oder ob das Lösungen im Kontext von Psychotherapie sind, die gehen langsam vor sich. Das ist die zentrale Idee bei Darwin. Nach dem, was wir aus der Psychotherapieforschung, aus der vergleichenden Psychotherapieforschung wissen, vollzieht sich Heilung im Kontext von Psychotherapie meistens über einen dreiphasigen Prozess. Eine erste Phase ist häufig beschrieben mit einem Terminus, der ist benannt als Remoralization, die Erneuerung der Moral oder Zuversicht, Moral jetzt, nicht im ethischen Sinn gemeint, sondern der Hoffnung, die erste und wichtigste Phase der Therapie. Erst in einer zweiten Phase, so zumeist, kommt es zu sowas wie Symptomreduktion und in einer dritten Phase zu sowas wie Aufbau von Resilienz bei Klienten. Viele, viele Studien sagen, dass die Mehrzahl dieser Aufbau von Resilienz Schritte eigentlich erst in längeren Therapieprozessen, die sich zwischen 2 bis 3 Jahren bewegen, stattfindet. Das wäre eine Ermutigung zu dieser Langsamkeit. Die Gipfel dieses Unwahrscheinlichkeitsgebirges einer Lösung, die schauen jetzt einmal von vorne gesehen aus wie Steilwände, ja, die da gerade in die Höhe gehen. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, sind es von der Rückseite her ganz sanfte Abhänge, ganz viele Prozesse von Wiederholung, von noch einmal lernen, ob das jetzt Selbstfreundschaft hast oder das Erlernen von Sicherheit oder das Erlernen von Vertrauen oder das Erlernen von positiven Interaktionsmustern in einer Paarbeziehung oder Wiederlernen, die von hinten bestiegen werden. Letzte Minute. Yes. Good. Für die Langsamkeit. Der wichtigste Unterschied in der Therapie ist ja kein inhaltlicher Unterschied. Das sind nicht die klugen Ideen oder Interventionen von Therapeutinnen oder Therapeuten. Der wichtigste Unterschied in einer Therapie ist die Beziehungserfahrung von Klientinnen. Gekoppelt an 3 zentrale Faktoren, sind eh heute schon genannt worden, Empathie, Wertschätzung und Ressourcenorientierung. Ich möchte Ihnen noch ganz kurz von einer Heldin erzählen, die mir Hoffnung gibt, und ich vermute, es gibt da in ihrem Leben so jemand wie bei mir. Das wäre so eine SDS-Variante für das Lied Großvater. Kennen Sie das noch? Ja, okay. Also bei mir heißt das nicht Großvater, sondern Großtante. Da geht es um meine Großtante Cecilia, die aus dem Kobernauserwald ist. Innviertel, eine Dame, die sehr Schweres durchlebt hat, wie viele unserer Großeltern, sehr arm war, ihren Mann früh verloren hat, weil der durch einen Unfall verstorben ist, die Kinder sind Trinker geworden, die Enkel sind Trinker geworden, viel Unglück. Aber ich glaube, dass das, was ich an Ressourcenorientierung zur Verfügung habe und auch für meine Klienten zur Verfügung habe, sehr mit meiner Großtante in Beziehung steht, weil sie mir wesentliche Dinge gelehrt hat. Eins hat einmal die Kathy Weingarten, eine wunderbare amerikanische Kollegin, so formuliert: zu wissen, dass das Selbstverständliche nicht selbstverständlich ist. Die Fähigkeit, dass sie als Therapeutin den kleinsten Unterschied würdigen und wertschätzen. Die Fähigkeit, dass sie in all dem Leidvollen die Schönheit des Lebens sehen und die Bedeutung des Lebens, das sind so Grundbotschaften, wo ich vermute, es gibt bei Ihnen eine Großmutter oder eine Großtante oder jemand anderen, der so Nahrung gibt für diese Idee der Hoffnung, die Sie in der Therapie motiviert. Ja, jetzt wollte ich Ihnen eigentlich diese Evaluierungsfrage nur stellen. Sie erinnern sich an diesen skalierenden Wert, und meine Hoffnung wäre gewesen, dass dieser Wert am Ende des Vortrags eine Spur höher ist. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Tut mir leid, dass ich die hetzen habe müssen. Wir sind ein bisschen im Verzug. Wir machen jetzt Kaffeepause. Wir fangen mit den Workshops eine Viertelstunde später an, damit Sie noch ausreichend Zeit für die Workshops für den Kaffee haben. Es gibt den Workshop von Reinhold Bartel, der findet hier statt, in dem Raum. Dann gibt es den Workshop von Stefan Geierhofer, der findet genau einen Stock drunter im Hoffinger Saal statt. Der Workshop von der Claudia Weinsbach findet im Klausurzimmer statt. Das ist stocktiefer und in Richtung Garten Richtung Hof. Und der Workshop von der Cornelia Kofler ist im Gruppenraum 1. Wir sehen uns heute nicht mehr gemeinsam, sondern wir beginnen morgen pünktlich um 9 Uhr. Und gibt es sonst noch was?
Ich wollte nur sagen zu den Hinweistafeln. Also der Workshop 1 hier und 2 Geierhof ein Stock tiefer wird wahrscheinlich kein Problem sein, sie zu finden. Aber das Klausurzimmer, das ist nämlich so ein bisschen Rapunzel, lass dein Haar herunter, das ist ganz durchgehend, wenn man in diese Richtung geht. Sollte jemand verloren gehen, am Desk ist immer jemand und in der Eingangshalle sind Hinweistafeln. Und wie gesagt, der Workshop mit der Cornelia Kofler ist ebenfalls im Gruppenraum 1, das ist sozusagen im Gartentrakt. Das Gleiche ist morgen dann auch nochmal. Herzlichen Dank.